SWR 2 Tandem.
Ich bin Frauke Oppenberg, schönen guten Abend. Mein Gast heute ist der Sozialpsychologe Andreas Zick. Er leitet seit beinahe 10 Jahren das Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung an der Universität Bielefeld. Und wir werden heute Abend über seine Arbeit sprechen, seine Forschung und warum Gewalt und Konflikte ein Lebensthema für ihn geworden sind. Andreas Zick, schönen guten Abend.
Guten Abend, Frau Oppenberg.
Das größtmögliche Ausmaß von Gewalt erleben wir ja gerade ganz nah in Europa, den Krieg in der Ukraine. Die meisten von uns waren geschockt, als am 24. Februar Russland die Ukraine angegriffen hat. Viele von uns haben das nicht erwartet. Nun sind Sie ja jemand, der sich tagtäglich mit Gewalt und Konflikten beschäftigt. Wie schauen Sie auf diesen Krieg?
Ich gucke genauso darauf wie andere auch. Wir sind auch geschockt. Auch als Forscherinnen und Forscher sind wir geschockt. Wir beschäftigen uns mit den Gegenständen. Wir reden auch darüber, ob wir geschockt sind und nicht. Und dann fallen wir aber auch sehr schnell so in die Position der Analyse. Ich kann mich an die Nacht erinnern, weil es gab Anzeichen. Am 22. hat Putin eine große Rede gehalten. Es war wie eine Mobilmachungsrede. Er hat eine Rede an das Volk gehalten, wo er diesen Krieg legitimiert hat. Mit sehr extremen, radikalen Positionen. Und da gab es eine Erwartung. Und tatsächlich, das ist ähnlich wie bei 9-11, erinnern wir uns ja alle, also Angriff auf das World Trade Center in New York, wissen viele. Und bei diesem Krieg war es tatsächlich sehr ähnlich. Wir gucken dann aber als Forschende doch möglichst schnell analytisch darauf. Das heißt, wir fragen uns, was passiert gerade da? Gibt es sofort Möglichkeiten, dass es irgendwie eine Möglichkeit einer schnellen Waffenruhe gibt? Denn die Waffen sprechen und dann ist der erste Modus rein in den kalten ersten Frieden, in die Waffenruhe. Und das zweite ist, wie steht es um die Menschen, die angegriffen werden? Gibt es in irgendeiner Weise einen Schutzraum, einen Fluchtweg?
Ist dieser Krieg einer von vielen? Es gibt 500 auf der ganzen Welt. Oder ist er ein besonderer?
Es ist natürlich besonders, weil Russland versucht, mit diesem Krieg auch eine neue Ordnung in Europa herzustellen und das auch tun wird, weil wir auf diesen Krieg reagieren. Und weil wir nach dem Krieg in Jugoslawien, glaube ich, in dem Ausmaß, in dieser Dimension, mit dieser Waffenstärke, das nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr hatten. Wir haben jetzt schon 3 Millionen Menschen, die geflohen sind aus der Ukraine in andere Länder hinein. Das sind Dimensionen, wenn wir die mal genau historisch vergleichen, hat dieser Krieg eine ganz besondere Dimension. Deswegen schauen wir auch im Moment jeden Tag, also zumindest wir in der Friedens-, Gewalt- und Konfliktforschung, jeden Tag dorthin. Wir haben andere Menschen, die gewöhnen sich langsam dran. Das merken wir dann auch. Also es gibt so eine Kriegslogik, die dann auch eine Gewöhnung darstellt im Umgang mit dem Krieg. Aber wir werden eine neue Ordnung von vielen Dingen in Europa bekommen. Und wir haben ja jetzt schon auch Realitäten, die wir uns so haben nie vorstellen können. Mhm. Das betrifft die Menschen in Russland, das betrifft natürlich die Menschen in der Ukraine, Fluchtbewegung, das betrifft wirtschaftliche Prozesse, das betrifft die Medien, die Welt, so wie wir sie vorher kannten in Europa, das merken wir ja alle, ist nicht mehr dieselbe.
Wie sehr ist Ihre Expertise gerade gefragt? Wer fragt Sie um Rat und Einschätzung?
Also tatsächlich fragen uns Medien, weil wir eine große Verständigung brauchen in der Bevölkerung. Deswegen ist die mediale Aufmerksamkeit sehr hoch. Und Medien haben eine ganz wichtige Funktion in solchen Konflikten, in solchen Kriegen. Das merken wir daran, dass auch Staaten wie Russland versuchen, Medien dann zu kontrollieren. Uns fragen weniger Politikerinnen und Politiker. Das ist bei anderen Themen wie Rechtsextremismus, Rechtspopulismus ein bisschen anders. Da kriegen wir viele Anfragen aus der Politik. Aber Politik fragt im Moment nicht so sehr an, weil wir in dieser sehr heißen Phase des Krieges sind und es erstmal darum geht, in irgendeiner Weise mehr Waffenruhe zu bekommen. Ich merke aber auch, dass in der Forschungsgemeinschaft selber es jetzt gegenseitig Fragen gibt dazu, wie interpretiert ihr das, wie versteht ihr das?
Was für Fragen stellen Sie sich denn da?
Also die erste Frage ist, bei uns sehr wichtig ist, wenn wir das aus der Sichtweise der Friedensforschung denken und weniger aus der Sichtweise der Sicherheitsforschung, dann ist der Weg immer der, Wissen wir etwas? Gibt es Anzeichen, Informationen darüber, ob es Möglichkeiten gibt von Deeskalation in dieser Situation? Und das ist zum Beispiel eine Frage, gibt es bestimmte dritte Parteien, die es schaffen können, einen abgebrochenen Dialog wiederherzustellen? Gibt es das? Das zweite ist, welche Schutzräume für Menschen können in diesen Situationen geschaffen werden? Deswegen extrem wichtig in diesen Zeiten sind die ganzen NGOs, die ganzen Hilfsdienste, die ganzen Unterstützungsdienste, die alle vor Ort sind. Und dann gibt es natürlich die Frage, ob die politischen Optionen, die gewählt werden, also die Entscheidungen über die Waffen, der Konsens, der hergestellt wird zwischen den Ländern, ob das hält, ob das der richtige Weg ist. Und dann stellen wir auch immer die Perspektive, haben wir mögliche Modelle und Szenarien für die Zukunft, die alles etwas sicherer machen. Und das sind Fragen nach dem, wie verläuft der Konflikt? Und die zentrale Frage ist immer, gibt es konstruktive Wege der Konfliktlösung? Oder ist es im Moment so, dass dieser Konflikt, der ein Krieg ist, weiter deeskaliert, destruktiv wird?
Über die Frage der Zukunft würde ich nachher gerne nochmal sprechen. Mhm. Was mich bewegt ist, also wir sehen täglich diese Bilder von Gewalt in den Zeitungen und im Fernsehen. Und viele von uns wollen ja auch schon gar nicht mehr hinsehen, aber Sie erforschen Gewalt. Was fasziniert Sie an diesem Thema, wenn man von Faszinieren überhaupt sprechen darf?
Na, Gewalt ist im Grunde genommen am Ende eines Konflikts, am Ende einer Auseinandersetzung. Das ist ein Phänomen, wo etwas beendet werden soll. Gewalt ist ja die Schädigung von Personen. Wir denken in der Regel ja sofort an Personen, physische Gewalt. Es gibt aber auch Gewalt gegen Gegenstände, Gewalt als ein Mittel, Zwang auszuüben, Einfluss auf andere auszuüben. Das ist die letzte Stufe in einem Konfliktprozess. Und natürlich interessiert uns, wie Konflikte so eskalieren können, dass dann am Ende Gewalt entsteht. Aber wir leben in einer Gesellschaft, in der wir zunehmend Gewaltphänomene sehen. Und deswegen müssen wir uns auch mit den Phänomenen auseinandersetzen. Seit 21 Jahren führen wir Studien zur Menschenfeindlichkeit durch. Das sind Vorurteilsmuster, das sind Phänomene, bei denen Gruppen in einer Gesellschaft andere Gruppen, in der Regel Minoritäten, die weniger Einfluss haben, so herabwürdigen, dass auch dieses Schädigen für sie ist. Rassismus kann schädigen. Und diese Formen von Gewalt sind in einer Gesellschaft weit verbreitet und sie sind in unserer Gesellschaft auch so weit verbreitet, dass Demokratien instabil werden. Wir haben seit gestern haben wir die neuen Zahlen auf dem Tisch über die Form von politisch motivierter Kriminalität, von Hass und so weiter. Und wir sehen wieder, wir haben über 40.000 politisch motivierte, ideologisch motivierte Hasstaten. Und uns interessiert das deswegen, weil wir interessieren uns für konstruktive Konfliktlösungen, die aber alle nicht mehr möglich sind, wenn auf einmal die Gewalt erscheint.
Also Sie untersuchen den Weg dorthin.
Wir untersuchen den Weg dorthin und wir untersuchen zunehmend auch, was gibt es für Gewaltphänomene? Wir haben ja sehr viele Phänomene von Gewalt, die gar nicht als Gewalt als solche erkannt werden. Wir sind eine hoffentlich lernende Gesellschaft. Denken wir an häusliche Gewalt. Vor vielen Jahren wurde Gewalt gegen Frauen im Haus nicht als häusliche Gewalt bezeichnet.
Und dann auch nicht registriert.
Gewalt gegen Kinder. Und wir beschäftigen uns jetzt in dieser Gesellschaft mit Rassismus. Also eigentlich geht es um etwas Positives, was wir denken. Also die Frage der Stabilität von Demokratie. Demokratie ist ein Konfliktgerüst, muss immer wieder hergestellt werden. Und dabei müssen wir immer an die Gewalt denken. Und ich glaube, das, was uns fasziniert, ist eher etwas, was wir sehen und andere dann nicht sehen, dass immer wieder, auch gerade in vielen Bereichen, wo wir denken, das ist ein Dialog oder das ist doch eine politische Auseinandersetzung oder das müssen wir doch mal sagen dürfen, im Alltag sehr viel mehr Gewalt erscheint. Und natürlich, wenn wir die sehen, dann analysieren wir die und dann müssen wir sie sichtbar machen, weil sichtbar machen von Gewalt eben der erste Schritt ist, um auch Gewalt eindämmen zu können.
Herr Hetzig, aber welche Schlüsse ziehen Sie denn aus dieser Erkenntnis, dass es mehr geworden ist, dass Vorurteile mehr geworden sind, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit mehr geworden ist und eben auch die Gefahr der Gewalt dadurch mehr geworden ist?
Ich mach's mal deutlich. Populismus. Rechtspopulismus beschäftigt uns ja in unserem Land sehr stark, als das aufkam mit der Einwanderung von Geflüchteten und so weiter. Und in dem Moment ist das eine These ist die, naja, das ist aber eine Form der politischen Auseinandersetzung. Eine zweite Gegenthese ist die, das kann langfristig eine Demokratie instabil machen.
Mhm.
Und dann prüfen wir das und dann können wir mit unserer Forschung Beiträge leisten. Wir können auch Wege aus der Gewalt aufzeichnen. Wir verstehen zum Beispiel im Bereich der Fußball-Fangewalt, da haben wir relativ viel getan, relativ viel geforscht. Wir brauchen da die Forschung. Wir müssen sehen, wo entsteht denn die Gewalt? Warum entsteht die? In welchen Teilen hängt jetzt so ein Fußball-Fangewalt zusammen mit bestimmten Überzeugungen? Oder gibt es also andere Faktoren? Und da haben wir zum Beispiel oft dann gesehen, naja, also bestimmte Einflussgrößen in einem Raum, wenn der Raum eng gestellt ist, wenn dann bestimmte Sicherheitskräfte so und so agieren und wenn dann bestimmte Kleinstgruppierungen unter den Fußballfans auf einmal anfangen, in einer Situation die Kontrolle zu übernehmen, dann können solche Prozesse eskalieren. Und diese Eskalationsprozesse, die helfen uns natürlich enorm hinten raus, auch bei der Frage von Prävention, Schutz, und so weiter.
Es gab in den vergangenen Tagen 2 offene Briefe an den Bundeskanzler Olaf Scholz pro und kontra Waffenlieferungen. Der Konfliktforscher Professor Andreas Zick von der Uni Bielefeld ist heute Abend mein Gast. Ich möchte jetzt gar nicht so inhaltlich auf die beiden Briefe eingehen, sondern beide haben ihre Berechtigung. Aber wie sehen Sie die öffentliche Diskussion? Sind diese beiden offenen Briefe Ausdruck davon, dass ein sachlicher Diskurs bei uns möglich ist? Oder sehen Sie die zum Teil drastischen Reaktionen auch kritisch?
Ja, ich glaube das schon, dass es möglich ist, beziehungsweise wir haben ja eine Norm. Das muss möglich sein. In einer Demokratie lebt davon, dass konträre Positionen vorherrschen, dass sie ausgehandelt werden. Wir haben ja auch in den letzten Regierungszeiten tatsächlich über Jahre erlebt, dass wir immer wieder selbst Politik gemerkt haben, wir haben zu wenig Debatte, wir haben zu wenig Auseinandersetzung. Das war die Zeit der großen Koalition. Viele nicht verstanden, dass dann auch die Regierenden immer gesagt haben, wir brauchen mehr Opposition. Das ist das Urprinzip der Demokratie. Aber was wir gesehen haben in unseren Forschungen ist, dass diese populistischen Welten, das Aufheizen von Debatten mit Emotionen, das Begleiten in Social Media, dass Meinungen emotionalisiert werden, dass wir so verfallen in eine Meinung, die muss in einer bestimmten Art und Weise dramaturgisiert werden, inszeniert werden, diese Populismuselemente, die auch in unseren Alltag hineingerutscht sind. Wir haben diese massiven Corona-Proteste gesehen. Also der Kampf um die Frage, was ist Freiheit, wem gehört die Freiheit? Wir sehen Auseinandersetzungen um den Raum. Wir sehen diese massiven Angriffe auf Amts- und Würdenträgerinnen und Würdenträger. Also wir müssen kritisch sein gegenüber allen. Wir müssen auch misstrauisch sein. Wir müssen konstruktiv sein. Und das bricht weg. Und das merken sehr viele Leute. Wir reden ja auch immer über die Frage, die kriege ich sehr oft, verroht unsere Gesellschaft. Ja, sie tut es.
Also diese Polarisierung, die hat ja dann ja auch wieder Einfluss auf die Gewaltbereitschaft in unserer Gesellschaft. Wie können wir dem entgegenwirken? Also was braucht eine friedliche Gesellschaft?
Also ganz wesentlich ist, sich mal zu fragen, was gehört denn zum Frieden? Also Frieden ist ja nicht, ich sage nichts mehr, oder Frieden ist nicht, ich übe keine Gewalt aus. Das ist kalter Frieden. Eine friedensorientierte Zivilgesellschaft ist eine, die eine Gewaltkontrolle hat, die in dem Moment, wo wir sehen, die Zahlen steigen an im Bereich der vorurteilsbasierten Hasstaten, sofort die Instrumente hochfährt zum Schutz von Minoritäten und Minderheiten. Da sagen wir, fahrt den Schutz hoch. Zweitens, wir brauchen eine stärkere Frage auch von Emotionskontrolle. Wir erleben jetzt in den Netzwerken, wir beschäftigen uns sehr mit Radikalisierungsphänomenen. Das heißt, wann radikalisieren sich Menschen in Netzwerken und blähen ihre Ideologien dann auch mit Gewaltfantasien auf? Wir brauchen da eine ganz andere Form von Kommunikation. Wir brauchen sowas wie digitale, auch soziale Arbeit, wo wir in die Netzwerke reingehen können. Schutz, das brauchen wir. Und dann brauchen wir auch Rechtssicherheit in vielen Bereichen. Das hat lange gedauert. Wenn wir zum Beispiel den Bereich von Hate Speech, Hassreden angucken, das haben wir auch sehr gründlich analysiert. Und es hat aber sehr lange gedauert, bis das überhaupt in Deutschland als ein Phänomen betrachtet wird, was massive Folgen hat, Schädigung, Gewalt, aber auch Folgen hat für die Destabilisierung von Demokratien. Das heißt, wir gucken dahin, wo in unserer Gesellschaft wird etwas zugelassen, was nicht sein muss. Denn so eine zivile Gesellschaft, die muss sich immer am Maximum des gesellschaftlichen Friedens orientieren.
Destabilisierung ist das Stichwort. Wenn wir dann nochmal nach Russland schauen, wo viele Menschen für den Krieg sind, dafür sind, die Propaganda glauben, die Ukraine müsse von den Nazis befreit werden. Was ist diesem Krieg vorausgegangen, um diesen Nährboden, diese gesellschaftliche Bereitschaft zur Gewalt zu schaffen? Und wäre das theoretisch auch bei uns möglich?
Das ist eine sehr gute Frage und tatsächlich auch bei dieser Frage müssen wir jetzt ehrlich sagen, wir haben nicht genau hingeguckt. Wir haben diese Informations- und Propaganda, die wir jetzt sehen in der Kriegssituation, die wir in Russland sehen, die ist schon weit vorher gelaufen. Wir haben so eine Militarisierung gesehen Russlands. Das heißt, Menschen, die Bevölkerung, die ja viele Repressionen erlebt, aber auch eben kontrolliert wird. Die Medien werden kontrolliert, die Meinungen werden kontrolliert. Wir haben die ganzen Inhaftierungen gesehen. Aber die Menschen wurden auch gedrillt hin auf diese Militarisierung der Gesellschaft. Und dabei haben wir nicht gesehen, dass Staaten, die autoritär orientiert sind, populistisch in ihrer Politik, auch bis hin zum Extremismus. Wir haben uns mal genau angeguckt, was Herr Putin zum Teil eben sagt zu seinem Volk. Da sind Elemente drin, Größenfantasien, die wir sonst hier nur aus extremistischen Gruppen kennen. Und das ist ja nicht aus dem Himmel gefallen, sondern hat sich in den letzten Jahren aufgebaut.
Aber jetzt liegt nochmal die Frage, ist es bei uns auch möglich? Wäre es bei uns möglich?
Naja, das ist bei uns auch deswegen möglich, wahrscheinlich nicht in diesem Ausmaß, weil wir doch ein Parlament haben und weil wir durch die Gewaltenteilung, die ja auch in Russland fraglich ist, ob es da überhaupt irgendeine Form von Gewaltenteilung gibt zwischen Gesetzgebung, zwischen den Behörden, den Institutionen, diese Kontrolle ist ja so nicht gegeben. Von daher ist das bei uns gebremst, aber wir haben einen nicht geringen Anteil an Menschen, die trotzdem der Meinung ist, dass also in den letzten Studien, im letzten Jahr bei uns in der sogenannten Mitte-Studie, die dann so jede fünfte Person sagt, naja, unter bestimmten Umständen ist eine Diktatur auch eine mögliche Lösung. Wir haben einen nicht geringen Anteil an Menschen, die sagen, naja, im nationalen Interesse können wir auch nicht die gleichen Rechte für alle gewähren, was eigentlich ein nicht-demokratisches Prinzip ist. Und da müssen wir schon sagen, also in der Demokratie, von der wir meinen, das ist Demokratie, das ist gut in ihrer Vielfalt, Toleranz, in ihrer Offenheit. Da sind wir noch nicht. Also da ist noch ein Stück zu gehen.
Es gibt derzeit nicht nur den Krieg in der Ukraine, sondern weltweit 500 bewaffnete Konflikte. Wie Gewalt entsteht, das erforscht mein heutiger Gast, Professor Andreas Zick von der Universität Bielefeld. Gibt es Merkmale, die alle gewalttätigen Konflikte gemeinsam haben?
Ja, es gibt Merkmale. Wir denken immer, wenn wir Gewalt versuchen zu erklären, was ist ein zentraler Faktor? Das kann zum Beispiel sein, Menschen üben Gewalt aus, wenn sie sich bedroht fühlen, wenn sie bestimmte Persönlichkeitseigenschaften haben. Gerade bei Gewalttätern in bestimmten Bereichen gucken wir dann nach psychologischen Faktoren. Aber wenn wir auf diese Gewalt genau gucken, das kann zum Teil im privaten Bereich sein, wie aber auch bei der staatlichen Gewalt, ist ein ganz zentraler Faktor, ist der, nach welchen Normen orientieren sich Menschen? Betrachten sie ihre Gewalt als legitim? Das heißt, Menschen, die Gewalt ausüben, versuchen eben immer eine Rechtfertigung für ihre Gewalt zu finden. Und jetzt spielt der Kontext, in dem sie sind, eine ganz große Rolle. Wir wissen, Gewalt vererbt sich. Das heißt, dort, wo in bestimmten sozialen Kontexten, in Familien, aber auch in Milieus, aber auch in Staaten Gewalt ist, vererbt sich das leichter. Warum? Weil die Gewalt zur Norm werden kann. Und ganz zentraler Faktor, gerade dann, wenn es um politische Gewalt geht, ist, mit wem identifizieren wir uns? Wenn wir uns mit Gruppen identifizieren, denen Gewalt legitimiert wird, steigt sofort die Wahrscheinlichkeit der Gewaltausübung. Und wenn wir eben in bestimmten Kontexten sind, wir haben auch sehr systematisch zusammen mit der Kölner Polizei und mit der Stadt Köln aufgearbeitet, die berühmte Kölner Silvesternacht, wir können uns alle erinnern, diese massive Gewalt im öffentlichen Raum, diese sexuelle Gewalt, die Angriffe auf Frauen, wie kann das eigentlich passieren? Wenn sie die Leute vor Gericht haben, dann sagen die, ich kann mir selber nicht erklären, warum ich das gemacht habe. Ich bin eigentlich gar nicht so. Wenn sie genau hingucken, dann ist es sehr oft ein massives Gruppenphänomen. Das heißt, in meinem Kontext orientiere ich mich bei anderen, orientiere mich, welche Normen halten sie ein. Und es gibt Situationen, in denen die Gewalt zur Norm wird. Und das sehen wir jetzt auch im Übrigen im Krieg in der Ukraine. Wir sehen ja nicht nur die Waffen, Gewalt, das Beschießen von Menschen und Einrichtungen vor allen Dingen. Also der moderne Krieg versucht ja erstmal die Versorgung lahmzulegen, sondern wir sehen auch alle anderen Gewaltformen. Wir sehen Missbrauch, wir sehen Vergewaltigung, wir sehen Folterung, all das. Und dann merken wir, und das ist ganz wesentlich, dass die Soldaten, die da unterwegs sind, die identifizieren sich mit ihren Einheiten und in diesen Einheiten ist Gewalt eine Norm. Wir orientieren uns an anderen. Und insofern ist dieser soziale Bezug von Gewalt, der ist enorm wichtig, den zu verstehen und zu gucken, wo in dem Kontext ist eigentlich die Gewalt.
Das heißt also, diese Soldaten sehen ihre Gewalt auch als gerechtfertigt.
Ja, und nicht nur gerechtfertigt, es wird staatlich gerechtfertigt. Wir haben erste Hinweise darauf, dass ja die Soldaten losgeschickt werden und sagen, euer Sold, der ja sehr gering ist bei russischen Soldaten, der ist in der Ukraine. Nehmt euch, was ihr kriegen könnt. Das heißt, es gibt eine Legitimation. Wir haben auch eine große Studie durchgeführt mit inhaftierten Personen in Deutschland, die eine rechtsextreme Straftat begangen haben, also Körperverletzung und so weiter, Volksverhetzung, die einsaßen, aber eigentlich überhaupt nicht rechtsextrem organisiert sind und nicht aus dem eigentlichen organisierten rechtsextremen Milieu kommen. Und wir haben mit denen Interviews durchgeführt und so weiter. Und ganz zentral ist der Punkt, sie identifizieren sich mit bestimmten Gruppen, sie teilen ihre Feindbilder. Feindbilder sind massiv wichtig. Bei allen Konflikten müssen wir die Feindbilder verstehen. Deswegen sind Vorurteile in einer demokratischen Gesellschaft ein tatsächlich sehr, sehr ernstes Problem. Da, wo Vorurteile einsickern, bleibt es nicht nur bei Einstellungen. Das sind nicht nur einfach Einstellungen, die kann ja jeder haben. Sondern diese Täter, die dann einsaßen, haben gesagt, ja, es war legitim. Das heißt, ihnen wurde suggeriert, ihr Feindbild stimmt, sie können angreifen. Und diese Wechselwirkung zwischen den Feindbildern, den Gruppen, mit denen man sich identifiziert, und der Rechtfertigung, die wir bekommen, lässt unmittelbar die Gewalt ansteigen.
Sie sagen, Kriege seien die Stunde der Diplomatie. Also neben der Sicherheitslogik sei jetzt in Europa auch eine Friedenslogik notwendig. Was meinen Sie damit? Was ist Friedenslogik?
Also es gibt sehr, sehr viele, wenn wir gucken, als der Krieg begonnen hat, dann sehen wir das staatliche Handeln. Wir sehen auf der einen Seite die Staaten Russland, die angreifen. Wir gucken, was die Ukraine macht. Wir wissen aber, dass im Hintergrund auch die Diplomatie weiterläuft. Die Diplomatie, die findet an verschiedenen Stellen statt. Wenn jetzt Unterstützungsorganisationen in das Gebiet hineingehen, in Kriegsgebiete und versuchen, dort Menschen einen Fluchtkorridor zu schaffen, dann verhandeln sie vor Ort. Und das sind auch Friedensverhandlungen. Die sehen relativ viel. Wir wissen jetzt, dass die ganzen Kriegsverbrechen vor allen Dingen festgehalten werden durch Nichtregierungsorganisationen. Das heißt, diese ganzen Tätigkeiten sind später hinten raus für die Aufarbeitung schon sehr friedensstabilisierend, hinten raus, nicht nach vorne raus. Dann haben wir natürlich die ganzen Verträge, Wirtschaft hört nicht auf einmal auf. Da gibt es auch eine Wirtschaftsdiplomatie, die läuft im Hintergrund, die läuft nicht auf der großen Bühne, die läuft auch nicht medial ab. Und wir denken auch tatsächlich immer, und das wird jetzt auch in den letzten Tagen deutlich, mit Beginn des Krieges gibt es mögliche Szenarien und Modellen, Argumente und Überzeugungen, mit denen ein Aggressor versucht wird, oder wo es möglich ist, ihn zur Vernunft zu rufen. Das ist jetzt die ganze Diskussion um die Sanktionen. Sanktionen sind eben auch diplomatische Mittel.
Das steht konträr zu der Sicherheitslogik?
Na, das steht konträr zu der reinen Waffenlogik, die natürlich da ist. Also das ist ja klar, dass bei der Sicht die Sicherheitslogik, die erhöht die Verteidigungsbereitschaft. Das ist ja ein ganz zentrales Thema, die Verteidigungsbereitschaft der Ukraine. Und das ist das dominante Thema in der Kriegssituation. Aber, und das haben wir gesehen jetzt auch an der Art und Weise, wie jetzt die Außenministerin Baerbock eben in der Ukraine Gespräche geführt hat, das sofort wieder hochfahren auch von Botschaften. Das ist eine Maßnahme, die jetzt diese bewaffnete Auseinandersetzung unmittelbar nicht stoppen kann, die aber eine Möglichkeit ist, Kommunikation herzustellen. Die ganz große Frage ist ja, die Waffen alleine werden das Problem so nicht lösen können. Das wissen auch die Militärs. Die Militärs brauchen hinten raus auch die Diplomatie. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie wir neben einer rein militärischen Hilfe darüber nachdenken können, wie kriegen wir letztendlich den Aggressor wieder an den Tisch, sodass er verhandlungsbereit ist.
Herr Zeck, Sie haben vorhin erwähnt, Sie fordern eine Friedensforschung in Deutschland. Nun sind Sie ja in der Gewaltforschung tätig. Wo ist der Unterschied zwischen Friedensforschung und Gewaltforschung?
Naja, zum Beispiel jetzt, ähnlich wie bei Corona, wir haben eine Kriegssituation. Jetzt zum Beispiel müssen wir wissen, wie stabil sind eigentlich die demokratischen Orientierungen in unserem Land, auch bei diesem Krieg, wie weit verbreitet sind hier in diesem Land Angriffe auf Menschen, die aus der Ukraine kommen oder aus Russland. Das sind ja Themen, die sofort diskutiert worden sind. Wie können wir besser unser Wissen aus Psychologie über Friedensstabilisierung in Krisenregionen zusammenbringen mit soziologischer Forschung? Wir haben keine Professionsfelder, wo wir sagen, an den Universitäten oder an den Schulen bilden wir professionell Menschen aus, die in Krisenregionen Befriedungsmaßnahmen, Wiedergutmachungsmaßnahmen steuern. Also viel in der Forschung läuft im Bereich des Militärischen, der Sicherheit. Das ist aber jetzt nicht die Grundlagenforschung, die außeruniversitär ist und nicht staatlich ist. Das haben wir gemerkt an der Radikalisierungsforschung. Wir brauchen jetzt Analysen dazu, wie Kriegspropaganda funktioniert, wie Kriegspropaganda dann tatsächlich auch dazu führt, dass man Menschen dazu motivieren kann, anzugreifen. Wir werden ja jetzt wahrscheinlich auch in der Folge des Krieges mehr Terrorismus in Europa erleben. In solchen Krisen und Konflikten entsteht Terror. Und da brauchen wir andere Fördermaßnahmen und mehr Fördermaßnahmen. Und für die Friedens- und Konfliktforschung haben wir im Ministerium für Bildung und Forschung schon so eine Sonderförderung bekommen. Die ist aber äußerst gering, wenn man anguckt, was im Bereich jetzt der technischen Sicherheit passiert.
Was bedeutet eigentlich Frieden? Ist es nur die Abwesenheit von Krieg?
Nein, wir haben einen kalten Friedensbegriff, das ist die Abwesenheit von Krieg, die Abwesenheit auch von Gewalt, also jede Form von Gewalt. Aber der andere Begriff, der sogenannte warme Frieden, ist der einer starken Zivilgesellschaft. Eine starke Zivilgesellschaft, wo das Gewaltmonopol klar ist, wo versucht wird, Konflikte konstruktiv zu lösen, wo es auch eine Kontrolle gibt von Emotionen, dass Wut nicht kippt. Und dass Wut nicht ein Teil der politischen Auseinandersetzung ist, wo es eine starke Nichtregierungsorganisation gibt, wo es starke Institutionen gibt. Also das Ideal dessen, was wir als den demokratischen Staat bezeichnen, wo die Würde und die Menschenrechte eingehalten werden, das ist eigentlich eine friedensorientierte Gesellschaft. Wir wissen, dass in Regionen, in denen sich Menschenrechte realisieren, Räume entstehen, in denen Menschen Würde bekommen kann und dort es auch viel weniger zu Gewalt kommt. Nur dafür müssen wir eben immer ständig sorgen, das müssen wir immer ständig überprüfen, ob das auch so funktioniert. Und insofern ist eine friedensorientierte Gesellschaft eine Gesellschaft mit einer starken Zivilgesellschaft, die ein geringes Ausmaß an Gewaltakzeptanz hat und hinreichend Schutz.
Auf der anderen Seite erleben wir jetzt tagtäglich den Krieg in der Ukraine, die Bilder, und Gewalt stumpft ja auch ab. Besteht da nicht die Gefahr, dass wir mit dem fortschreitenden Krieg auch gleichgültiger gegenüber Gewalt werden, dass uns das Leid immer weniger angeht, dass wir Gewalt zunehmend tolerieren?
Ja, ich befürchte, Ihre These stimmt. Wir können das tatsächlich mit der Forschung zeigen. Dort, wo ideologisch gewaltorientierte Gruppen sind, wie rechtsextreme Gruppen, wir haben da Untersuchungen durchgeführt in bestimmten Regionen, da haben die sich verankert über mehr als 10 Jahre, dass wir anfangen, uns daran zu gewöhnen. Das ist ja auch psychologisch grundsätzlich verständlich. Wenn sie ständig bestimmter Gewalt ausgesetzt sind, dann ist das Terror. Wie genauso Rassismus und Vorurteile gegen eine Person wie Terror empfunden wird, stellt eine Bedrohung dar. Und um damit klarzukommen, fängt man an, das zu verharmlosen, sich daran zu gewöhnen. Das kennen wir auch aus Form häuslicher Gewalt. Das kennen wir von der Kindesgewalt. Wenn sie häufig auftaucht, dann fangen wir an, das in irgendeiner Weise wegzureden, um wieder Sicherheit zu gewinnen und Gewalt auszublenden. Und das war eben auch bei uns so in den Studien zur rechtsextremen Gewalt. Da wurden die Gruppen als normal bezeichnet und dann fängt man das an, das sogar zu drehen. Das ist gar nicht so schlecht, dass die hier sind, weil die bieten ja auch einen bestimmten Schutz. Also es gibt genau diesen Gewöhnungseffekt an den Krieg und das sickert ein. Und da müssen wir sehr aufpassen. Wir haben auch in solchen Situationen gesehen, dass bestimmte Symboliken des Krieges auf einmal auftauchen. Auf einmal wollen Kinder wieder Kriegsspielzeug haben. Das sickert so ganz unbemerkt in unseren Alltag ein. Das ist so die Banalität des Krieges im Alltag, die zu beobachten sind. Und da müssen wir tatsächlich aufpassen. Wir haben das auch gesehen bei der Zuwanderung von Geflüchteten, als die ersten Bilder auftauchten. Da kommen Menschen aus ganz fremden Regionen, sind bedrohlich. Und dann kam die Kölner Silvesternacht. Was haben wir gesehen in unserer Gesellschaft? Eine Bewaffnung. Menschen haben sich dann eben Waffen besorgt, weil sie gesagt haben, gegen die Bedrohung Waffen. Und dann sind die Waffen da und wir kennen eben Gesellschaften, die hochgradig gewalttätig sind, wie in den USA, wo wir ein Ausmaß auch von Waffengewalt haben, das wir hier überhaupt nicht kennen, weil in der Umwelt ständig und immer Waffen auch da sind.
Also könnte uns der Krieg auch abseits der militärischen Bedrohung gefährlicher werden, als wir denken?
Ja, weil wir Terrorismus haben und weil wir politische Ideologien haben, die dann darüber sickern. Und das ist ja auch schon passiert. Auch schon im Vorfeld des Russlandkrieges haben wir ja eine Beeinflussung gesehen. Wir müssen ja auch gucken, der moderne Krieg ist ein Informationskrieg. Der moderne Krieg ist ein Krieg, der auch mit Industrien durchgeführt wird. Der moderne Krieg ist ein Krieg, wie Fridays for Future sagt, wo es um fossile Energien geht. Und all diese Dimensionen müssen uns klar sein und die rutschen in unseren Alltag hinein. Und wir müssen natürlich aufpassen, dass wir auch ein Verhältnis bekommen zu Fragen von Verteidigung und Aufrüstung und all dem. Wir erleben gerade eine erneute Aufrüstung, weil die Politik feststellt, dass es überall Defizite gibt. Aber wir sind eben gehalten, das auch zu kontrollieren. Wie viel ist da notwendig und an welchen Stellen müssen wir auch anderes stärken gleichzeitig? Mhm. Deswegen eigentlich, warum haben wir keinen Sachverständigenrat im Bereich dieser Friedenspolitik? Also ich kenne eine ganze Reihe von Kolleginnen und Kollegen, deren Wissen über friedensbildende Maßnahmen, glaube ich, jetzt sehr wichtig wären, wenn wir die mal an einen Tisch holen würden. Also nur der Extremismusprävention wird nicht ausreichen. Wir merken, in solchen Situationen brauchen wir dann immer auch wieder tatsächlich Projekte auch von Demokratiestärkung. Denn wir werden jetzt auch erleben, dass politisch einige da auf den Zug steigen und noch eine weitere Militarisierung fordern und Stärke fordern und sich inszenieren und praktisch die Gelegenheit aufnehmen. Da müssen wir alle sorgsam und wachsam sein.
Sagt Professor Andreas Zick, der Konflikt- und Gewaltforscher, war heute Abend mein Gast in SWR 2 Tandem. Vielen Dank für das sehr aufschlussreiche Gespräch.
Ich danke für die klugen Fragen.
Redaktion der Sendung hatte Nadja Odeh. Ich bin Frauke Oppenberg. Machen Sie es gut.